Viva Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
Der Viva Pitch Podcast ist zurück hier auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und Pit Gottschalk. Pit, hast du den Schock der Woche schon überstanden?
Für mich jetzt ja wahrscheinlich nicht wirklich ein Schock. Moin, Malte. Man nimmt das jetzt so zur Kenntnis, ja. Mehr noch als das Ergebnis hat mich geschockt, wie der DFB damit umgeht. Man hat ja fast den Eindruck, man geht jetzt zur Tagesordnung über. Das wird man nicht können. Es muss irgendwelche Konsequenzen geben, weil die nächsten 4 Monate hängt dieses Ergebnis von 0-6 gegen Spanien in der Luft. Man hat sich jetzt erstmal entschieden, so weiterzumachen mit Joachim Löw, als sei nichts gewesen. Ich bezweifle wirklich, dass das so geht.
Mal gucken, was die nähere Zukunft dann da bringt. Aber lass uns generell über Zukunft sprechen. Und zwar über die Zukunft, die dem deutschen Fußball auch bevorsteht. Und über einen Spieler, der diese Zukunft mit prägen könnte. Zumindest wird er wohl die nahe Zukunft von Borussia Dortmund erstmal prägen. Youssoufa Moukoko, der wird am 20. November 16 Jahre alt, könnte dann am Wochenende beim Spiel des BVB in Berlin bei der Hertha 2030 zum jüngsten Bundesligaspieler aller Zeiten werden. Möglich hat das eine Änderung gemacht, die von Seiten Dortmunds initiiert wurde, dass nämlich Spieler nicht mehr mindestens 17 sein müssen, um in der Liga eingesetzt zu werden, sondern dass man schon mit 16 spielen kann. Sportdirektor Michael Zorc von Borussia Dortmund hat das mal so erklärt.
Nicht ganz uneigennützig, weil wir natürlich uns erhofft haben, dadurch Youssoufa Moukoko schneller zum Spielen zu bekommen im Profibereich.
Und das soll jetzt vielleicht schon am Wochenende passieren. Glaubst du, es passiert?
Also zumindest ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Man muss ja nicht auf das Publikum im eigenen Stadion warten, wenn es kein Publikum gibt. Das jetzt im Olympiastadion in Berlin zu tun, hängt wahrscheinlich von der Gesamtsituation der Mannschaft ab. Wir wissen, Holland hatte unter der Woche ein bisschen Schwierigkeiten, vielleicht eine Vorsichtsmaßnahme wegen der Corona-Geschichte. Vielleicht hat man deswegen auch Not, aber das entscheidet am Ende tatsächlich der Trainer Lucien Favre, dass er vielleicht ein paar Minuten bekommt und eingewechselt wird, kann ich mir sehr gut vorstellen, damit einfach der Druck raus ist, wenn er sein erstes Spiel macht, dann hat man es erledigt, ja, und kann dann sich wieder auf andere Themen konzentrieren. Das ist das, was ich halt jetzt gerade beobachte. Du hast es jetzt gerade auch in einem beiläufigen Satz gesagt, Borussia Dortmund prägen. Also wenn ein 16-Jähriger eine Mannschaft von gestandenen Bundesliga-Profis prägen kann, dann stimmt was in der Mannschaft nicht. Das ist ein Jugendspieler, der zu seinen Einsätzen kommt, so wie vor ihm schon etwas älter, aber auch nicht wesentlich älter, Reiner das getan hat. Mhm. Er wird Bundesliga-Luft schnuppern, er wird an das höhere Leistungsniveau herangeführt. Er wird mal spüren, dass das Tempo noch höher ist als in der U19, wo er ja schon spielen darf, weit vor seinem Alter eigentlich. Also prägen ist man weit davon entfernt. Ob er nachher den Sprung auch schafft, tatsächlich ein Profi zu sein, von dem man alle hofft, dass er prägend sein könnte, das steht noch in den Sternen. Aber natürlich ist das ein Talent. Ich hatte ja das große Glück, mal sehr, sehr viele Trainingseinheiten von ihm in der B-Jugend zu sehen. Ich stand am Trainingsplatz in Dortmund-Brakel und jeden Freitag und habe dann gesehen, wie er da trainiert. Er ist ein fantastischer Fußballspieler. Ja. Aber jetzt erst 16 ab in den nächsten Stunden. Mhm. Und da darf man jetzt auch nicht Wunderdinge erwarten. Also da ist alle Vorsicht geboten. Es gab schon viele Wunderkinder, die dann ziemlich schnell auf den Boden der Realität zurückkehren mussten. Und es spricht vieles dafür, dass er eine tolle Karriere hinlegt, aber genau das, es spricht vieles dafür. Und deswegen bin ich da vielleicht betont sachlich in dem Punkt, aber dass das ein fantastischer Spieler ist, Jugendspieler ist, steht völlig außer Zweifel.
Diese Wunderkinder vor ihm, die sind ja in Deutschland zumindest später eingestiegen. International ist es ja durchaus üblich, schon seit längerem, dass Spieler dann eben auch mit 16 schon debütieren können. Ansu Fati bei Barca zum Beispiel oder auch Romelu Lukaku mal in Belgien, der fing auch mit 16 an. Es gibt aber auch Beispiele wie Martin Ødegaard, also Wunderkinder, die früh anfing er in Norwegen, ging dann zu Real Madrid und seitdem wird er als Leihspieler durch Europa weiter verliehen, ohne da jetzt wirklich den ganz, ganz großen Durchbruch zu schaffen, den man eben ihm ganz zu Anfang seiner Karriere dann auch immer prognostiziert hat. Und dieser Fall ist vielleicht auch ein Grund, warum zum Beispiel Julian Nagelsmann von der Absenkung der Altersgrenze gar nicht so viel hält. Das hat er in einer Pressekonferenz gesagt.
Wenn ich die Spieler noch früher immer hochschiebe, dann müssen sie noch mehr Tore tragen, werden noch mehr unter Druck gesetzt, sind medial auch mehr beäugt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es für eine Persönlichkeitsentwicklung super ist, wenn er mit 16 dann schon Bundesliga spielen kann.
Kann man das so pauschal sagen aus deiner Sicht oder ist das auch natürlich eine Charakterfrage, eine Reifefrage?
Es klingt schon mal lustig, wenn man Julian Nagelsmanns eigene Karriere als Trainer sieht, wie jung er schon ins Bundesliga-Becken geworfen worden ist, jüngster Trainer der Champions-League-Geschichte. Also er selbst weiß ja, wie das ist, als Frühstarter mit den Großen sich zu messen. Also Borussia Dortmund ist, was die Jugendspieler betrifft, ein ganz besonderer Verein. Nicht nur, dass man viele Jugendmeisterschaften, A- und B-Jugend, gewonnen hat, U17 und U19, sondern man weiß dort schon seit vielen Jahren, wie man mit jungen Spielern umgeht. Da brauche ich nur mal aus der Historie Lars Ricken zu erwähnen, der auch als Jugendspieler in den Profikader kam, viele entscheidende Tore geschossen hat, das Beste später im Champions League-Finale 1997, das 3:1 gegen Juventus Turin. Aber Nuri Sahin beispielsweise, auch ein sehr junger Spieler, reingekommen ist. Claudia Reiner habe ich schon erwähnt, sehr, sehr früh reingekommen ist. 90er Jahren, Wladimir Butz fällt mir ein, Ibrahim Tanko, ja. Also jeder BVB-Fan kriegt leuchtende Augen, wenn er diese Namen hört. Und deswegen weiß Mokoko auch, dass in diesem Umfeld beim BVB jeder weiß, wie man mit ihm umzugehen hat. Da wird nichts passieren, was seine Entwicklung beeinträchtigen könnte. Am Ende muss er sowieso selbst die Leistung bringen, weil dann nützt das ganze Talent nichts, wenn die Performance nicht im Einklang dazu steht. Aber bei Borussia Dortmund hat man eine maximale Expertise. Das hängt auch damit zusammen, dass Lars Ricken Direktor im Nachwuchsleistungsbereich ist und deswegen auch der Geschäftsführung um Aki Watzke ganz genau sagen kann, wie es um Mokoko steht und ob er schon soweit ist. Mhm. Wenn er also auf der Bank sitzt und eingewechselt wird, dann hat das einen großen Vorlauf und kommt nicht aus einem spontanen Moment heraus, sondern dann verfolgt das auch einer Strategie. Und das ist ja auch der Grund, das hat sich ja international herumgesprochen, dass Borussia Dortmund so denkt. Deswegen gehen die Jadon Sanchos und Erling Haalands ja zu Borussia Dortmund, weil sie wissen, dass dieses Umfeld ja dem Leistungsprozent folgt, aber gleichzeitig auch Schutzwelle aufbaut, wenn der Druck während der Entwicklung zu groß wird. Das ist ein Fund, mit dem Borussia Dortmund wuchert und was Borussia Dortmund vielleicht sogar einzigartig macht. Das macht halt einen Unterschied, ob du als 16-, 17-, 18-Jähriger zu Bayern München oder Barcelona gehst oder eben zu Borussia Dortmund, spielst trotzdem Champions League, aber kriegst Zeit für deine Metamorphose zu einem großen Spieler. Mhm. Das ist das Wunderbare an diesem Verein. Und Mokoko, kann ich ja mal was erzählen, der hatte ja, als er von St. Pauli weg wollte und einen Wechsel vorbereitet hat, war noch gerade Teenager geworden, kam auch schon mit einem Berater zu Borussia Dortmund und erzählte dort in Dortmund auch, dass er Angebote aus der Premier League hätte. Große Angebote, wo man richtig fettes Geld verdient. Und Borussia Dortmund hat sich genau dagegen entschieden, wollte nicht das große Geld bezahlen, weil man eben gewisse Erfahrungen hat und genau weiß, was die Spieler bekommen sollten und vor allem, was sie nicht bekommen sollten, damit sie nicht durchdrehen. Mhm. Man hat eher dann tatsächlich mit diesen Soft Skills dann argumentiert, Junge, du kannst bei uns dir Zeit nehmen für eine Entwicklung und es soll nicht nachher deine Entscheidung davon abhängen, dass du bei uns Summe X verdienst. Da wirst du wahrscheinlich andere wirklich mehr kriegen. Und obwohl er einen Berater hat, hat Mokoko sich ganz bewusst entschieden, schon in jungen Jahren, wirklich als Teenager, ist ja immer noch Teenager, aber als gerade erst gewordener Teenager, ich gehe trotzdem zu Borussia Dortmund, auch wenn anderswo das große Geld lockt. Das zeigt erstmal, dass der Junge seine Entwicklung im Auge hat und nicht sein Girokonto und dass er genau das einordnen kann, was der richtige Schritt ist und was vielleicht ein Schritt zu früh wäre. Und wenn das zusammenkommt, die Sichtweise des Vereins, Achtung, Vorsicht, und die Sichtweise des Spielers, Achtung, Vorsicht, dann kann da etwas Großes draus erwachsen. Ob es dann wirklich passiert, eine Garantie hat man nicht, aber die Voraussetzungen sind gut. Und deswegen sehe ich das, und das war ja deine Frage, mit einem gewissen Wohlwollen, was da gerade passiert, reduziere aber die Erwartungshaltung, dass da direkt Wunderdinge passieren.
Du hattest Lars Ricken schon angesprochen, der da eben ja hauptamtlich bei Dortmund mit der Jugend arbeitet, der ja selber aus seiner Karriere letztlich auch sehr viel Erfahrung schöpfen kann, auch was es bedeutet, eben früh sehr gehypt zu werden und am Ende dann vielleicht auch nicht den Durchbruch zu kriegen, der oder zu schaffen, der ursprünglich mal prognostiziert war. Denn Ricken, toller Spieler auf jeden Fall, aber auch noch mit sehr viel Luft nach oben, wenn man diese Vorschusslorbeeren sich nochmal vor Augen führt, die ganz zu Anfang seiner Karriere dann auch schon verteilt wurden.
Na, also da würde ich jetzt mal widersprechen. Er ist deutscher Meister geworden, er hat die Champions League gewonnen. Also ich glaube, da träumen viele Fußballspieler davon.
Aber ja. Er war zum Beispiel keine prägende Figur in der Nationalmannschaft.
Das stimmt, darüber war er auch sauer. Er war ja bei der WM 2002 mit dabei, bekam doch nicht die Chance, sein Können zu zeigen, obwohl man sogar bis ins Finale vorgestoßen ist. Ja, das stimmt. Aber dafür ist er auch heute noch eine Ikone des Vereinsfußballs bei Borussia Dortmund, hat nur für diesen Verein gespielt. Und da finde ich also eine sehr bewundernswerte Karriere, dass er auch eine Karriere nach der Karriere dort in dem Verein aufbaut. Also ich finde, ne, wir reden immer von Vereinstreue. Hier hat jemand Vereinstreue bewiesen und ist eben nicht zu Bayern München oder zu einem anderen Club gewechselt. Also das finde ich erstmal eine große Karriere. Es gibt aber auch Spieler aus dem eigenen Jugendbereich, Mario Götze, die sehr früh in den Profikader damals bei Jürgen Klopp aufgerückt sind und es auch in der Nationalmannschaft dann zu Ruhm und Ehre gebracht haben. Und hat das entscheidende Tor, wissen wir alle, im WM-Finale 2014 gemacht, ja. Das ist toll, aber da sieht man auch, wer früh anfängt, auf dem absolut hohen Level einzusteigen, hat vielleicht auch einen guten Zeitpunkt, rechtzeitig, nicht so wie früher bis 35 zu spielen, sondern schon früher eine Stufe rechtzeitig dann runterzukommen. So Mario Götze kam ja noch gesundheitliche Sachen dazu und er macht einen Neuanfang bei PSV Eindhoven, ja. Aber das sind ja große Karrieren, die da entstanden sind. Sie haben nur nicht immer den linearen Verlauf, wie man sich das vielleicht am Reißbrett so vorstellt. Also Lars Ricken bezogen, finde ich eine richtig große Karriere und bei Mario Götze sogar großartige Karriere. Ja, aber wir wollen das nicht kleiner machen, als es tatsächlich ist.
Lineare Entwicklung, das ist das, was man sich natürlich immer vorstellt, zumindest dann natürlich als Profi, wenn man eine Karriere einschlägt. Es gibt auch lineare Entwicklungen, die nicht so schön sind, aber über die sprechen wir jetzt gerade nicht. Also fußballerisch, da ist der Junge auf jeden Fall, der Moukoko, schon mal sehr, sehr reif. Das findet auch einer, der unwesentlich älter ist als er, Erling Haaland. Der hat nämlich zu Moukoko was gesagt.
When I was 15 years old, I was not as good as him. So it's amazing to see him be as good as he is with us.
Und das sind ja dann auch schon mal Aussagen eines Mannes, der trifft, wie er will. Aber Moukoko in der Jugend trifft offensichtlich noch mehr. 137 Tore in 81 Pflichtspielen zwischen U19 und U17.
Das ist eine Explosion am Ball, wenn man ihn da sieht. Wie gesagt, ich habe ihn beim Training gesehen. Ich habe ihn auch bei Derbys gesehen in der Jugend in Dortmund-Brakel. Ja, also wenn er einigermaßen Platz hat an der Strafraumlinie, rechts oder links, völlig egal, da sind das Kanonenschläge, ja, die er abzieht, ja. Und in der Jugend gibt es halt wenige, die da etwas dagegen setzen können. Man kann mal blocken, man kann mal Glück haben, ist Torwart, aber das sind echte Kanonenschläge, die der abfeuert. Das wird nicht ganz so einfach in der ersten Liga sein, ist ja wohl auch logisch, ja. Aber wenn sie schon weniger talentierte Spieler in der ersten Liga durchgesetzt haben, dann müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht dem Moukoko auch gelingen sollte. Wie gesagt, nur nicht von Tag 1 an, das sollte man nicht erwarten. Das ist noch ein Kind, bitte nicht vergessen.
Wir haben jemanden, der sich den jungen Mann schon mal etwas genauer angeguckt hat. Christoph Kröger nämlich, dein Sport1-Kollege im Sport1 Talent Watch auf YouTube. Da hat er mal ganz genau die Qualitäten von Moukoko unter die Lupe genommen. Hier gibt's einen kleinen Auszug.
Er ist beidfüßig und er hat einen unglaublich guten Abschluss. Der kann mit Power, mit Gefühl aus der Distanz oder als klassischer Knipser einfach vorm Tor. Das ist alles cool, clever, überlegt vor dem Tor, unfassbar effizient. Er hat eine vor allem für einen Mittelstürmer sehr beeindruckende Ballkontrolle und auch eine ganz enge Ballführung. Dazu ein tiefer Körperschwerpunkt, kann den Ball auf engstem Raum behaupten, so dann auch im Strafraum. Er versucht da immer in die bestmögliche Abschlussposition zu kommen. Und dritter großer Punkt ist seine Athletik. Der Typ ist wirklich mega explosiv, hat einen ganz starken Antritt und das ist vor allem auffällig in Konter- und Gegenpressing-Situationen, also in den Spielen, die ich geschaut habe. Da hat man ganz oft gesehen, dass er derjenige ist, der den Ball erobert und dann vorne auch verwertet. Lässt sich auch gerne mal zurückfallen und ist eigentlich immer anspielbar, aber dann eben vorne auch ein zielstrebiger, effizienter Stürmer. Was er nicht ist, er ist nicht der größte und auch nicht das größte Kopfballungeheuer bisher gewesen, aber was man beachten muss, der Junge ist 15 Jahre alt, der wächst halt auch noch und er hat ja eigentlich nie mit Gleichaltrigen gespielt, immer gegen Ältere.
Das war das, was du eben auch schon gesagt hast. Und jetzt trifft er natürlich auch wieder dann auf viel Ältere, wenn er in der Bundesliga dann eben kommt. Aber was Christoph eben auch gesagt hat, der wächst ja noch. Das kann ja auch eine Gefahr sein.
In der Tat, jeder, der wie ich auch schon mit der Nachwuchsarbeit zu tun hat, weiß, es kommen manchmal so Wachstumsschübe, die die gesamte Koordination durcheinander bringt. Ja, dann klingt das im ersten Moment vielleicht lächerlich, aber wenn man plötzlich 1-2 Zentimeter größer ist und die Winkel, wie man schaut und wie der Körper gehorcht auf das, was man sieht, das muss ich erst dann wieder fein justieren. Das braucht dann immer so einen Moment. Und mir hat mein Jugendtrainer gesagt, das sieht dann für den Moment dann vielleicht dann in dieser Übergangsphase aus, als wenn man Pinocchio und einer zieht an den Fäden, wenn der rechte Fuß nicht das tun will, was er eigentlich sollte. Sowas kann passieren. Ich finde die Beschreibung Christoph Krüger wirklich, wirklich sehr treffend. So habe ich Mokoko auch erlebt. Und wenn ich jetzt einen Vergleich ziehen sollte, dann ist Mokoko eigentlich so wie Lewandowski nur in Kompakt. Vom Körper her, ja. Und wenn jetzt er noch diese Größe kriegt, um dann auch das Kopfballspiel noch als Waffe hinzuzufügen, ja, dann glaube ich, werden einige Rekorde auch in der Bundesliga putzen. Wie gesagt, nur nicht das vom ersten Tag erwarten.
Da muss natürlich dann noch ein bisschen was passieren. Ist denn vielleicht unter den Voraussetzungen mit Corona ohne Zuschauer das für einen Debütanten dann auch ein bisschen leichter, eben in einem leeren Stadion zu spielen? Würdest du das sagen, dass sich das auf die Psyche dann vielleicht auch positiv auswirken kann, die Aufregung geringer ist?
Guter Punkt. Habe ich gar nicht bisher so drüber nachgedacht, aber überzeugt mich sofort beim ersten Hören so. Ja klar, wenn diese Emotionalität nicht direkt auf den Rasen geht und man sich tatsächlich in einem Umfeld bewegt, das dem Training sehr nahe kommt und er trainiert ja auch schon mit, dann kann das nur förderlich sein. Dann kommt irgendwann die psychologische Belastung einer Stadionatmosphäre noch dazu, aber man hat das auf dem Rasen schon mal für sich geklärt. Also guter Punkt, ich glaube, dass es ein Geisterspiel ist, kann ihm tatsächlich sehr helfen.
Und jetzt wird in Deutschland ja immer gesagt, wenn junge Spieler kommen, die muss man langsam ranführen, die darf man jetzt auch nicht überfordern, die dürfen jetzt nicht ständig spielen. Wie würdest du das jetzt in so einem Fall sagen? Ich weiß, du hast mal im Fall Haaland gesagt, als wir drüber gesprochen haben, ja, wieso soll man den denn schonen? Der ist jung, der kann laufen, der kann spielen, der will spielen, der hat Lust.
Ja, genau. Und wenn dann die ersten Ermüdungserscheinungen kommen, weil die Belastung dann doch höher ist, dann sieht ein Trainer das und sorgt da auch für. Deswegen würde mich jetzt wundern, wenn er sofort 90 Minuten spielen würde. Das ist praktisch ausgeschlossen. Mhm. Nein, der wird dann rangeführt. 10 Minuten, 15 Minuten. Und dann machst du schon eine ganze Halbzeit, ja. So, das ist etwas, das ist dann mit dem Ranführen gemeint. Man darf das nicht unterschätzen. Wenn man jeden Tag im Trainingsbetrieb ist und dann nochmal im Spiel, das sind 1000 Eindrücke, die man im Kopf verarbeiten muss, die der Körper verarbeiten muss. Und der zeigt dann nicht nur Ermüdungserscheinungen, sondern mit den Ermüdungserscheinungen können auch Verschleißerscheinungen passieren. Nichts Schlimmes, aber so sehr, dass man eben den Körper nicht über die rote Grenze führen darf, dass dann etwas Schlimmeres passiert. Das ist mit Behutsamkeit gemeint. Das wissen aber alle Leute im Trainerstab. Da gucken die ganz genau drauf. Man will ja so ein Juwel ja auch nicht verheizen, sondern das habe ich ja eben so ausgeführt. Da ist Borussia Dortmund drauf gedrillt und geschult, Schritt für Schritt die Entwicklung zu begleiten. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Klar, wenn es einen Zweikampf gibt und der Gegenspieler sagt dann, junger Mann, ich werde mich jetzt hier mal vorstellen und werde dir mal zeigen, wie es in der Bundesliga zugeht. Und dann, in Direktkontakt einen einen Schritt zu weit geht, ja, das kann auch passieren, ja. Aber das, was man steuern kann als eigene Mannschaft, das wird ihm schon zuteil.
Du hast die Tradition von Borussia Dortmund angesprochen. In den Top 10 der jüngsten Spieler der Bundesliga-Historie 5 Borussen. Also Moukoko wäre dann der 5., der da reinkommt. Das spricht schon mal eine sehr, sehr deutliche Sprache. Und das ist eins der großen Themen am Bundesliga-Wochenende nach der Länderspielpause. Was ist denn aus deiner Sicht noch ein großes Thema? Natürlich Schalke gegen Wolfsburg. Kann Schalke jetzt endlich, ich möchte keine 3 Euro zahlen, aber den Bock umstoßen?
Kollege Steudel hat jetzt mal einen Vergleich gemacht, wann eigentlich Schalke 04 den letzten Sieg gefeiert hat. Das war zu einer Phase, als der allererste Corona-Fall in der westlichen Welt auftauchte. Ja, da hat Schalke das letzte Mal gewonnen. Also ich wünsche den Beteiligten bei Schalke 04, dass diese Negativserie endlich zu Ende geht. Das wird sonst eine Serie für die Ewigkeit. Allerdings, man darf das nicht unterschätzen, VfB Wolfsburg ist auch so eine Mannschaft. In guten Tagen netzen die zweimal ein. Heißt, wenn man Schalke gewinnen will, müssen schon 3 Tore schießen. Mhm. Also das ist schon eine fatale Situation auf Schalke.
Das wäre schwierig mit 3 Toren in einem Spiel. Die haben erst 5 in der gesamten Saison bisher so geschossen. Also
deswegen ist meine Argumentation nicht so schlecht. Ne?
Nee, definitiv nicht.
Aber ich hab schon bei Schalke schon mal so etwas erlebt. Da sind sie mit 5 Niederlagen in die Saison gestartet. Das müsste 2017 gewesen sein. Und dann kam ein Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Ich sag's jetzt aus dem Kopf, vielleicht vertue ich mich, alle mögen mir das nachsehen, aber ich meine, sie hätten 4 Tore geschossen, 4-0 oder 4-1 oder so gewonnen. Und das war dann der Durchbruch. Dann war so eine Leistungsexplosion. Ja, das ist genau das, was Schalke gerade mal fehlt. So ein Hurrasieg, der einfach alles wieder, sag mal, in die richtige Richtung führt. Man bohrt sich da in sein Loch hinein und kommt da nicht mehr raus und ist dann plötzlich so tief im Loch, dass man auch nicht mal über die Kante gucken kann. In der Situation ist Schalke gerade. Und so ein Sieg schafft einen so einen Sprung aus diesem Loch und dann läuft es wahrscheinlich in den Spiel danach auch wieder viel besser. Und genau, und ich bin mal gespannt, ob es gegen Wolfsburg gelingt.
Gute Ansätze waren ja zumindest auch zuletzt gegen Mainz schon mal zu erkennen, zumindest phasenweise im Spiel gegen. Bei Wolfsburg ist aber auch nicht alles so komplett ruhig. Oder ist diese Trainerdiskussion, die da kurzfristig aufkam, jetzt aus deiner Sicht erstmal ad acta gelegt?
Naja, also wenn ich das jetzt richtig überblicke, ist Wolfsburg immer noch ungeschlagen in der Saison. Ja, man hat halt ein paar Mal zu wenig gewonnen und hat vor allem die Qualifikation für die Europa League vergeigt, ja. Also ich muss ja jetzt aufpassen, dass ich nicht 3 Euro ins Phrasenschwein schon virtuell dann werfe. Aber an der Stelle wird alles geregelt über die Ergebnisse auf dem Platz. Mhm. Und da gibt es eine Unzufriedenheit gerade, weil man sich mehr Punkte erhofft hat, das stimmt schon. Aber dass das ein guter Trainer ist, steht ja völlig außer Zweifel.
Definitiv. Erwartest du denn Nachwirkungen auf den Bundesliga oder Auswirkungen auf den Bundesligaspieltag vom Länderspiel letzte Woche, gerade bei den ja, vielleicht etwas enttäuschten Bayern, oder stecken die das so weg?
Also mir tut Werder Bremen ein bisschen leid. Werder Bremen muss gegen Bayern München spielen. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Bayern-Stars so gedemütigt worden sind durch dieses 0-6 beim Länderspiel. Es waren ja immerhin 5 Bayern-Spieler beim Länderspiel mit dabei, dass sie zur Frustbewältigung in der Bundesliga 2 Schritte mehr tun. Dazu kommen noch die Nationalspieler, die nicht dabei waren. Also ich kann mir vorstellen, dass die Rache gegen Werder Bremen erfolgt.
Das klingt nicht gut für Werder Bremen. Haben die Bayern denn jetzt vielleicht Angst, dass sie bald ihren Trainer los sind?
Also der hat ja erstmal einen langfristigen Vertrag, übrigens genauso wie Jürgen Klopp. Da müsste der DFB schon sehr, sehr gute Argumente haben, die da rauszulocken. So dumm kann Bayern München ja nicht sein, weil sonst hätten sie ja selbst das Problem, den passenden Trainer finden zu müssen. Sie haben nun einen Trainer, der das 2. Triple in der Vereinsgeschichte sichergestellt hat. Also wenn der DFB etwas noch verändert auf der Bundestrainerposition, dann glaube ich, geht der Blick entweder Richtung Stefan Kunz, um aus den eigenen Reihen jemand da zu befördern. Oder wenn man außerhalb guckt und jemand will, der konzeptionell auch mal neue Wege geht, dann ist mein heißer Tipp Ralf Rangnick.
Ich könnte mir aber auch vorstellen, wenn es tatsächlich erst zur neuen Saison die Entscheidung käme, dass ein neuer Bundestrainer tatsächlich gesucht werden würde und jemand würde an Flick rantreten, dass er ja auch durchaus sagen könnte, was soll ich bei Bayern denn noch gewinnen? Ich habe alles gewonnen. Obwohl Weltmeister ist er ja auch schon. Also im Grunde, was will der eigentlich noch?
Naja, also er guckt auch auf sein Girokonto und will zusehen, dass dass entsprechend das Geld stimmt, dann müsste der DFB schon mit dem Ball mithalten. Warum soll er auf Geld verzichten? Er kennt den DFB, kennt die Schwierigkeiten, hätte ein schöneres Leben, weil er nicht so den Tagstress hätte wie bei Bayern München. Aber so ein Trainer, der endlich die Chance hat, in der Bundesliga den Rekordmeister zu trainieren, ist dann auch ein Nimmersatt. Der will Pokale sammeln bis zum geht nicht mehr. Da kann die Trophäen, da kann der Trophäenschrank nicht groß genug sein. Ja, das ist schon ein Antrieb in dieser Riege. Also da ist es mit ein paar Pokalen nicht getan.
Im Grunde das Bayern-Gehen. Was wird denn an diesem Wochenende am Sonntag, 11 Uhr, Thema im Doppelpass sein?
Tatsächlich, Jürgen Kohler ist zu Gast bei uns, aus einem guten Grund, weil er sich als erfahrener Trainer und auch Weltmeister von 1990 sehr gut mit der Jugendarbeit auskennt, dass er auch eine Einschätzung abgibt, was sich beim DFB und in der Nationalmannschaft ändern sollte. Und mit ihm schauen wir natürlich auf die Topspiele auch der Bundesliga. Deswegen haben wir ihn auch als Gast eingeladen.
Also Spannung garantiert, interessante Themen wieder beim Doppelpass, interessante Themen ab Montag dann selbstverständlich auch wieder im Feverpitch Newsletter 6.10 Uhr. Wenn ihr ihn abonniert, dann kommt er in euer E-Mail-Postfach morgens und ihr startet bestens informiert in den Tag. Und nächste Woche, dann Donnerstag, habt ihr hoffentlich dann wieder unseren Podcast auf den Ohren. Hört uns wieder zu, wenn wir über Fußball im Allgemeinen und wahrscheinlich die Bundesliga im Speziellen wieder sprechen. Aber genaue Themen legen wir natürlich erst in der Woche fest. Bis dahin, Pitt, vielen Dank.
Bis dann. Ciao, ciao, Malte.
Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pitt Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Stand jetzt. Die aktuellsten Sportnews in 90 Sekunden plus Nachspielzeit.
Leverkusen macht den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft. In Hoffenheim, da träumen sie nicht mehr ganz leise von Europa. Und die Augsburger Panther, die können sportlich den DEL-Abstieg nicht mehr verhindern. Der 2:0-Sieg im Derby gegen Köln war glanzlos, aber ganz ehrlich, wen interessiert das schon, wenn am Ende tatsächlich die erste Meisterschaft für Bayer Leverkusen rausspringen würde? Mit Geduld und ganz kühlem Kopf blieben die Leverkusener jetzt auch im 34. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen und bauten damit den Vorsprung auf Bayern auf 10 Punkte aus. Da nur noch 10 Spiele zu absolvieren sind und die Münchner alles andere als gefestigt auftreten, stand jetzt, dürfte am Titelgewinn kaum noch zu ruckeln sein, auch wenn man sich in Leverkusen immer noch in Understatement übt. Offener ist dagegen die Frage, ob die TSG Hoffenheim in der neuen Saison europäisch spielen darf. Nach dem 2:1-Sieg gegen Werder sieht es damit aber gar nicht so schlecht aus. Stand jetzt sind die Hoffenheimer Siebter und haben damit beste Chancen drauf. Und Maximilian Bayer, der hat zudem noch beste Chancen, mit der DFB-Auswahl zur EM zu fahren. Zwei Doppelpacks innerhalb von 9 Tagen sind auf jeden Fall mal ein ziemlich eindrucksvolles Bewerbungsschreiben für Julian Nagelsmann. 12 Saisontore, stand jetzt, stolze Bilanz. Und so viele deutsche Mittelstürmer auf diesem Level gibt's ja auch nicht gerade. Und damit zum Eishockey. Rein sportlich sind die Augsburger Panther nicht mehr zu retten. Den sportlichen Klassenerhalt in der DEL können sie nach der 1:3-Niederlage gegen die DEG nicht mehr schaffen. Aber sie können noch hoffen, dass sie trotzdem drinnen bleiben dürfen. Denn sie müssen nur in die DEL 2 runter, wenn die Kassel Huskies und die Krefeld Pinguine Meister würden. Das sind nämlich die einzigen beiden Zweitligisten, die eine DEL-Lizenz beantragt haben. Letztes Jahr blieben die Panther auch nur drin, weil die aufstiegsberechtigten Teams patzten.